Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk.
In Kooperation mit radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de. Heute blicken wir hier mal in die Zukunft, denn nach dem Giro und der Tour hat nun auch die Vuelta ihre Strecke für 2020 enthüllt. Bei der 75. Jubiläumsausgabe geht es zwischen dem 14. August und 6. September über 21 Etappen zur Sache und das dann über eine Gesamtlänge von 3245 Kilometer. Gestartet wird in Utrecht, zum zweiten Mal nach 2009, also in den Niederlanden, und dann geht es durch Frankreich, natürlich Spanien als Kernland, mit einem kleinen Abstecher noch nach Portugal, ehe es dann am Ende in Madrid zu Ende geht, am 6. September mit der Schlussetappe. Und wir nehmen diese Strecke, diese 21 Etappen mal genau unter die Lupe. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir ist natürlich unser Radsport-Experte hier bei Radio Tour, Erik Gutglück. Hi Erik.
Hi Malte, hallo.
Dann lass uns mal drauf gucken auf die 21 Etappen. Wenn wir einfach nur mal so die Etappenverteilung uns angucken, 7 bis 8 Sprintetappen, 7 Bergankünfte, also ist so ein Mix aus Bergetappen, also was für die Kletterer und für die Flachland-Tiroler.
Sehr gelungen und gleichzeitig sehr ungewöhnlich für die Vuelta. Also wir hatten es ja, ich glaube, dieses Jahr gab es ja auch nur so 3, 4 so richtige Sprinter-Etappen. Das ist nächstes Jahr dann doch das Doppelte. Und das ist, ja, wie gesagt, ungewöhnlich, sehr, sehr ausgeglichen, könnte aber durchaus den ein oder anderen großen Sprinternamen dann doch mal nach Spanien locken, was ja in den letzten Jahren nicht immer der Fall war.
Also für die dann eine gute Chance, und Ausreißer haben auch eine Chance. Also 5-mal, 6-mal könnten sie auch zuschlagen. Das ist eine sehr, sehr ausgewogene Etappe und es gibt auch genügend Möglichkeiten, um sich auszuruhen. Es gibt nämlich 3 Ruhetage. Das hat mit der Streckenkomposition durch mehrere Länder zu tun, oder?
Ja, genau. Das war auch 2009, als in Assen in den Niederlanden die Vuelta gestartet wurde. Da war das genauso. Da gab es dann auch am dritten Tag schon, beziehungsweise nach 3 Etappen schon einen Ruhetag. Einfach ja, Fahrer, Material, Betreuer, das muss ja alles dann irgendwie nach Spanien gebracht werden. Und da tut man den Fahrern, denke ich, etwas Gutes, dass man da schon mal einen Tag Pause gönnt, um den Reisestress dann möglichst gering zu halten. Das ist immer noch besser, als wenn man dann irgendwie abends nach der Etappe noch schnell ins Flugzeug muss. Das ist alles ein bisschen entspannter.
Und das soll doch so sein. Und insgesamt ist es eine Vuelta, die vor allen Dingen auch Alberto Contador, den Lokalmatadoren, offensichtlich zufriedenstellt. Er hat nämlich gesagt, nach der Präsentation, es gibt viele Gelegenheiten, das Rennen in die Hand zu nehmen und es auf den Kopf zu stellen. Wollen wir gleich mal gucken, wenn wir die Etappen durchgehen, wo denn diese Chancen vielleicht zu finden sind. Das machen wir jetzt hier bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren.
Like uns auf Facebook.
Erik, dann lass uns auf die erste Etappe gucken. Ein Mannschaftszeitfahren von Utrecht nach Utrecht über 23,3 Kilometer. Und ich habe auf den Etappenplan bzw. auf das Profil mal geguckt und erst gedacht, auf der Webseite, wo ich geguckt habe, da ist gar kein Profil drauf. Das Ding ist nämlich tellerflach, aber trotzdem hat's Tücken.
Ja, also wir sind halt in Holland, ne? Da die höchsten Berge sind der Deich, grob gesagt. Es ist zwar komplett flach, es gibt aber doch einige Richtungswechsel. Also ich habe es jetzt auch nur so auf einer Streckenkarte gesehen. Wir wissen natürlich nicht, wie breit die Straßen sind. Aber ja, es geht doch einige Male links und rechts, nie sehr, sehr lange geradeaus. Und das ist natürlich dann immer schwierig, wenn du da mit 8 Mann eine Mannschaftszeit fahren, Rad an Rad, Vollgas, alle haben den Kopf unten, dann da noch die Formation zu halten. Da gibt's halt Teams, die können das richtig gut, und da gibt's Teams, die können das weniger gut. Und deswegen, glaube ich, wird es da auch schon so die ersten Zeitabstände unter den Klassementfahrern geben. Also wir haben es ja auch dieses Jahr, war das Auftakt-Mannschaftszeitfahren bei der Vuelta ja doch etwas kürzer. Da gab es aber auch schon deutliche Unterschiede. Und ich glaube, da kann man schon mal eine halbe Minute, 45 Sekunden schnell verlieren, wenn die eigenen Mannschaftskollegen jetzt nicht gerade die Besten im kollektiven Kampf gegen die Uhr sind.
Utrecht übrigens ist gestählt und erprobt, was Auftaktfahren oder Auftaktetappen angeht. Tour de France 2015, damals war man auch Austragungsort des Auftakts, des Grand Départ, und da hat damals Rowan Dennis gewonnen vor Tony Martin. Jetzt sind also die Mannschaftszeitfahrer, typisch für eine Vuelta, wieder dran, dann in Utrecht am 14. August mit dem Mannschaftszeitfahren über 23,3 Kilometer. Und die Vuelta kommt dann am zweiten Tag, bei der zweiten Etappe, auch nochmal wieder nach Utrecht. Das ist nämlich dann der Zielort. Die Etappe wird in Sertogenbosch gestartet, 182 Kilometer lang. Und auch Sertogenbosch hat Tour de France Erfahrung.
Ja, war Austragungsort des Grand Départ 1996. Damals die erste Tour, die Jan Ulrich gefahren ist, die ja auch gleich in Frank 2 beendet hat. Ja, und wie gesagt, Utrecht der Zielort, dann Grand Départ der Tour de France 2015. Also zwei Städte, die sehr, sehr viel Radsporterfahrung auf der ganz großen Bühne mitbringen. Die Etappe selber, glaube ich, ja, wahrscheinlich weniger spannend, sollte eigentlich eine klare Angelegenheit für die Sprinter sein. Wir wissen nicht, was der Wind macht. Der spielt in Holland oder in Niederlanden natürlich gerne mal eine Rolle. Aber ja, wenn da jetzt nicht gerade starker Seitenwind herrscht, dann sollte das eigentlich ganz klar einen Massensprint geben an dem Tag.
Genauso wie wahrscheinlich auf der dritten Etappe von Breda nach Breda, 193 Kilometer lang, wieder mal komplett flach. Auch da Windgefahr natürlich da und am Ende Massensprint.
Genau. Also eigentlich, ja, man könnte fast meinen, relativ unspektakulär. Ich denke, auch durch das Mannschaftszeitfahren hat sich das Klassement schon einigermaßen in die Länge gezogen. Deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass da die übergroße Nervosität herrscht. Wobei natürlich dann die Sprinterteams, wenn einige gute Sprinter am Start sind, die sind natürlich frisch, die sind alle heiß. Da kann es auf den letzten Kilometer natürlich schon mal eng werden und da wird dann bestimmt auch mal der ein oder andere Ellenbogen ausgefahren.
Also das Trikot des Führenden wird wahrscheinlich dann nach der ersten Etappe erstmal nicht wechseln und in den Ruhetag durchgetragen werden. Auf der vierten Etappe, dann sind wir nämlich in Spanien und da geht's dann auch in die Berge im Baskenland. Nämlich, da gibt's 4 Anstiege in der zweiten Hälfte des Rennens auf der Etappe zwischen Irun nach Santuario, die Arate, 170 Kilometer, und dann geht's eben auch in die Höhe. Dritte und zweite Kategorie.
Ja, da geht's gleich richtig in die Vollen. Also nachdem man sich in Holland vielleicht noch ein bisschen hat einlullen lassen können, dass man denkt, auch die Vuelta ist aber schön flach, das ist jetzt ganz und gar nicht mehr der Fall. Also vierte Etappe ist jetzt nicht eine Bergankunft im Hochgebirge, aber trotzdem eine, wo es schon richtig zur Sache geht. Also die ist eigentlich so, in den letzten 10 Jahren gibt es diese Bergankunft jedes Jahr bei der Baskenland-Rundfahrt. In diesem Jahr hat übrigens Emanuel Buchmann dort gewonnen und hat das gelbe Trikot übernommen. Das Fiese ist, der Anstieg selber zum Schluss, der ist jetzt nur 5 Kilometer lang in Anführungsstrichen, hat aber doch fast 9% im Schnitt. Und dann erreicht man so ungefähr 2 Kilometer vor dem Ziel die Bergwertung und dann geht's ja ziemlich Harakiri bergab. Und ich meine mich zu erinnern, dass Jens Vogt im Rahmen der Baskenland-Rundfahrt vor vielen Jahren mal gesagt hat, das ist so eine Ankunft Krankenhaus oder Podium. Also da muss man auch aufpassen, dass es keine Stürze gibt. Zuletzt 2012 gab es da eine Vuelta-Ankunft, da hat damals Alejandro Valverde gewonnen vor Joaquin Rodriguez, Chris Froome war Dritter und Alberto Contador war Vierter. Also das, ja, könnte einen Wechsel im gelben Trikot geben. Auf jeden Fall werden wir da einen sehr guten im roten Trikot in dem Fall. Das ist ja die Spanien-Rundfahrt.
Genau.
Aber ich denke, wir werden da schon einen sehr guten Eindruck bekommen, wer von den Klassementfahrern gut in Form ist und wer sich wirklich ja zum Favoritenkreis zählen kann und wer vielleicht nur zum Trainieren für die Weltmeisterschaft nach Spanien gereist ist.
Die natürlich dann Ende September noch auf dem Programm steht. Übrigens 2012 ziemlich starkes Line-Up, wenn du die so vorliest. Valverde, Rodriguez, Froome, Contador erwartest du in diesem Jahr, beziehungsweise 2020, Ähnliches?
Also Valverde erwarte ich. Der ist ja bei der Vuelta eigentlich immer dabei. Rodriguez Contador zurückgetreten. Froome, ja, muss man mal gucken.
Ich meinte auch nicht die Namen nochmal, sondern eher so von dem Kaliber.
Von dem Kaliber. Ist schwer zu sagen, weil das hängt ja auch immer davon ab. Also viele Teams haben das ja auch noch gar nicht so bekannt gegeben, wer jetzt welches Rennen fährt. Und dadurch, dass die Vuelta auch so die dritte große Rundfahrt ist, kommt dann auch manchmal jemand noch zur Vuelta, bei dem die Tour halt so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Und deswegen muss man mal gucken. Aber ich glaube schon, es gibt ja doch so Teams wie Ineos oder wie Jumbo Visma, die ja so viele gute Klassementfahrer in ihren Reihen haben, dass da auf jeden Fall, denke ich, auch richtig gute Jungs dabei sein werden.
Sind wir mal gespannt und schauen auf die fünfte Etappe. Pamplona nach Lecumberri, 151 Kilometer lang. Tag für die Ausreißer?
Denke ich schon, ja. Eventuell auch, es könnte auf dem Papier auch was für die Klassementfahrer sein, aber ich glaube, dadurch, dass wir halt am Tag vorher diese Bergankunft hatten, es dann am nächsten Tag auf der sechsten Etappe wieder eine Bergankunft geben wird, ist das eher was für die Angreifer. Es gibt halt diesen Anstieg zum Alto de San Miguel. Erste Kategorie, der ist schon relativ lang. Der Gipfel ist 17 Kilometer vor dem Ziel, dann geht's nochmal bergab. Das ist, glaube ich, noch zu früh in der Vuelta, als dass da jemand sich jetzt komplett schon aus dem Fenster wagt, und es kostet halt sehr viel Kraft, dann von so einem Gipfel die letzten 17 Kilometer noch allein irgendwie zum Ziel zu kommen. Deswegen glaube ich eher, dass die Favoriten sich da zurückhalten werden.
Alto de San Miguel klingt, als wenn es eine Bar oben gibt und ein schönes, kühles Bier wartet.
Na, dann setzen wir uns doch da direkt hin, oder? Ein bisschen Radrennen gucken und ein Bier dazu trinken.
Ich könnte mir vorstellen, das Pressezentrum da wird Bier führen.
Bestimmt, ganz sicher.
Sechste Etappe, Lodosa nach La Laguna Negra de Venuesa. 164 Kilometer lang, und auf der Etappe, da bräuchte man am Abend, beziehungsweise dann, wenn man im Ziel ist, auf 1725 Metern wahrscheinlich nicht allzu viel Bier, um dann danach gut schlafen zu können. Ich war mal auf dem Rettenbach ferner bei der Deutschlandtour, habe danach auch ein Bier getrunken, war ich ziemlich platt danach.
Und du bist wahrscheinlich mit dem Auto hochgefahren.
Selbstverständlich.
Ja, gut, der Rettenbach-Ferner ist natürlich nochmal gute 1000 Meter höher gelegen. Diese Laguna Negra de Venuesa liegt auf 1725 Metern. Ja, ist eigentlich eine weitgehend relativ einfache Etappe. Es geht halt so ganz leicht ansteigend in der ersten Rennhälfte, dann in der zweiten weitgehend flach. Zum Schluss kommt halt dieser Anstieg. Ja, können wir aber, denke ich, schon nochmal mit Angriffen rechnen, zumal die nächsten zwei Etappen dann auch jetzt nicht unbedingt für die Klassementfahrer gemacht sind. Deswegen glaube ich schon, dass da sechste Etappe wahrscheinlich keiner jetzt schon so richtig alles raushaut, aber darf es natürlich an so einem Tag irgendwie nicht schwächeln. Wenn das die anderen merken, dann kannst du dir da auch ganz schnell mal 1 bis 2 Minuten einfangen.
Mhm. Etappe 7 und 8, du hast sie schon leicht skizziert. Zwei Sprinter-Etappen, beziehungsweise Etappe 7 ist eine Sprinter-Etappe. Auf Etappe 8 wird es ein bisschen welliger. Beide aber so bummelig 190 Kilometer lang.
Genau. Und Sprinter-Etappe heißt in dem Fall auch wirklich Sprinter-Etappe, also weitgehend flach. Das ist ja für die Vuelta doch recht ungewöhnlich, weil oft sind die Sprinter-Etappen bei der Vuelta trotzdem mit, ja, relativ vielen Höhenmetern noch gespickt, weil es halt irgendwie immer so ganz leicht hoch, ganz leicht runter geht. Die achte Etappe, ja, das ist klassischer Ausreißertag. Also da geht es auch den ganzen Tag hoch, runter. Und zumal danach dann doch eine recht schwere Bergetappe kommt, denke ich, dass da auch die Klassementfahrer ruhig machen werden. Und es ist wirklich ein Tag für die Leute ist, die im Gesamtklassement sich schon so ein paar Minütchen Rückstand eingehandelt haben, um dann auf Etappensieg zu gehen.
Die anderen schonen sich für die neunte Etappe. Da geht's mich hoch auf den Col du Tourmalet. Dritte Bergankunft innerhalb weniger Tagen. 2115 Meter.
Ja, und kennen wir natürlich von der Tour de France, ne? Col du Tourmalet. Ziemlich heftig. In diesem Jahr bei der Tour Thibaut Pinot gewonnen. Die Etappe ist auch relativ kurz mit 136 Kilometern. Es gibt drei Anstiege, die überfahren werden müssen. Der Alto de Portalet ist gleichzeitig die Grenze zwischen Spanien und Frankreich. Dann geht es über den Col du Bisque, kennt man von der Tour de France, und dann ja zum Tourmalet, der am häufigsten befahrene Anstieg der Tour de France, knapp 20 Kilometer lang. Ja, das das wird richtig heftig und ich glaube, das wird ja von vorne bis hinten eine richtige Vollgas-Etappe, da auch am nächsten Tag dann der zweite Ruhetag ansteht und man da durchaus mal an so einem Tag ein bisschen über seinen Verhältnissen leben kann, um am nächsten Tag dann den Energiespeicher wieder aufzufüllen.
Und diesen Ruhetag haben sich die Fahrer dann auch redlich verdient. Wir haben uns auch eine kurze Pause verdient hier bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de. Gleich geht's weiter mit der 10. Etappe.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Radiotour auf meinsportpodcast.de. Wir schauen auf Etappe 10 der Vuelta 2020. Vitoria Gasteiz nach Villanueva de Valdegovia. 160 Kilometer. Wieder eine Sache für die Ausreißer, Erik.
Ja, zurück im Baskenland. Da waren wir ja nach dem ersten Ruhetag schon. Jetzt geht's wieder im Baskenland weiter. Ist auf dem Papier jetzt keine Etappe für die Klassementfahrer, aber auch nichts für die Sprinter. Deswegen sehe ich da schon wieder die Angreifer oder die Jäger auf Etappensiege vorn. Es geht zweimal über den Puerto de Orduña. Das letzte Mal dann 18 Kilometer vor dem Ziel. Zielankunft selber ist dann relativ flach. Ist aber natürlich auch gefährlich. Wir haben es schon oft gesehen, so Etappe nach dem Ruhetag kann man auch mal als Favorit einen schlechten Tag erwischen. Und wer sich am Ruhetag nicht gut erholt hat oder wer es schwer hat, wieder so in den Rennrhythmus reinzufinden, der kann auf so einer Etappe auch mal ganz, ganz blöd ins Hintertreffen geraten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Baskenland, da regnet es halt auch gerne mal. Das kann natürlich auch fies werden für den einen oder anderen.
Natürlich dann auch auf Abfahrten. Auf der 11. Etappe, da wird's dann auch fies. Es gibt die 4. Bergankunft, obwohl die ist noch verglichen mit den anderen, die wir da schon hatten, eher Kindergeburtstag. 1490 Meter, das geht noch. Alto de Moncalvillo.
Auf dem Papier geht das noch, ja. Es sind trotzdem knapp 10 Kilometer zum Schluss, die es berghoch geht. Und man sagt ja immer so schön, die Fahrer machen das Rennen. Wenn da richtig, richtig scharf gefahren wird, dann ja, glaube ich schon, dass man da durchaus einen Zeitunterschied rausholen kann. Aber klar, bei den 7 Bergankünften, die es bei der Vuelta gibt, ist das jetzt auf dem Papier nicht die schwerste. Also da gibt es noch ganz andere, den Tourmalet zum Beispiel oder den Angliru, der auf der 15. Etappe dann ansteht. Von daher könnte ich mir vorstellen, das ist auch so eine Bergankunft, wo möglicherweise sogar ein Ausreißer durchkommt und die Klassementfahrer dann so ein paar Minuten später dann um die Sekunden fighten.
Ausreißer wird es auf der 12. Etappe vielleicht auch geben, aber am Ende wird es wahrscheinlich alles in einem Massensprint kulminieren. Castrillo de Val nach Aguilar de Campo, 164 Kilometer, das ist fast so glatt wie in den Niederlanden, nur alles ein bisschen höher gelegen.
Ja, die spanische Niederlande quasi. Ja, also da kann man nicht viel sagen zu der Etappe. Ich glaube, da gibt es auch keine einzige Bergwertung. Nee. Da haben sie wahrscheinlich nicht mal eine Autobahnbrücke gefunden, wo man eine hätte machen können.
Da ist gar nichts. Also das ist wirklich, gibt's nicht mal einen Deich.
Ja, also sollte eigentlich eine Sprinterangelegenheit sein. Also alles andere wäre doch eine große Überraschung.
Auf der 13. Etappe, da ist es jetzt auch nicht so hügelig, aber doch immerhin ein bisschen mehr. Castro Urdiales nach Suance, 187 Kilometer und vor allen Dingen im Finale, da geht's noch ein bisschen nach oben.
Ja, das ist die große Frage, wie dieses Finale genau aussieht. Also ich habe jetzt auch nur das Streckenprofil gesehen und nicht irgendwie eine Detailansicht der letzten Kilometer, aber das sieht eigentlich nach so einer, was man sonst bei der Vuelta typisch hat, dass man so der letzte Kilometer nochmal so im zweistelligen Prozentbereich. Muss man mal gucken, wie sich das im Detail darstellt. Das könnte was für einen Puncheur sein, das könnte auch was für einen bergfesten Sprinter sein, ich sag mal so Caleb Ewan, Peter Sagan mäßig, ob die beiden jetzt dabei sind, steht noch in den Sternen, Sagan wahrscheinlich eher nicht, aber so von diesem Fahrertyp her könnte man da schon was erwarten, es könnte auch einem Valverde liegen, muss man dann mal schauen, wie sich das tatsächlich gestaltet, aber so nichts für die Klassementfahrer, wobei die natürlich auch aufpassen müssen, weil an so einer Schlussrampe kann auch schnell mal eine Lücke im Feld entstehen und dann verlierst du da 10, 15 Sekunden. Muss nicht sein.
Und am 14. Tag, beziehungsweise auf der 14. Etappe, da geht's dann wieder in die Höhe. Ist echt gut kombiniert, die gesamte Tour, die gesamte Vuelta-Sprint-Etappe, dann wieder was für die Ausreise und dann wieder was für die Kletterer. Fünfte Bergankunft, 1710 Kilometer beim Lagos de Somiedo nach einer Gesamtstrecke von 170 Kilometern.
Ja, das ist eine richtig harte Etappe, ne? Also, fünf Anstiege, genau. Und auch der Schlussanstieg dann gute 20 Kilometer lang, wobei erst die zweite Hälfte wirklich dann so steil wird, dass man da anfangen kann, mit Attacken zu rechnen. 2014 gab es da zuletzt eine Ankunft. Damals hat Alberto Contador im roten Trikot vor Chris Froome gewonnen und klar gemacht, dass er die Vuelta gewinnen wird. 3 Jahre zuvor Ryan Tarame hat damals gewonnen. Im Jahr 2011, da gab es damals diese Situation, als, ich meine, es war David de la Fuente, der mit Tarame zusammen ausgerissen war und dann kurz vor dem Ziel aber die Order bekam, auf Juan José Cobo zu warten, seinen Teamkollegen, der später dann, ja, ich sag mal, in Madrid auf dem Podium ganz oben stand, aber in diesem Sommer den Sieg aberkannt bekam. War damals ja doch Gesprächsthema, dass de la Fuente auf Cobo warten musste, obwohl er gute Chancen hatte, den Etappensieg zu holen. Ja, ist eine richtig harte Etappe und Parallele zu 2011, auch damals gab es am nächsten Tag die Etappe zum Alto de Angliru.
So sieht's aus und am Folgetag ist es genau so, 109 Kilometer lang nur, also relativ kurz, aber das ist kein Spaziergang.
Umso steiler.
Genau.
Ja, und der Angliru, also die meisten Radsportfans kennen den Anstieg, ja, der wurde meines Wissens nach 1999 zum ersten Mal bei einer Vuelta befahren. Gilt als einer der schwersten Anstiege im Radsport, also ich würde mal sagen, wenn man jetzt so eine Top 3 aufstellen müsste, da ist der Angliru auf jeden Fall da drunter, da gibt es dann noch so den Monte Zoncolan zum Beispiel beim Giro, das wären so die Anstiege, die man da nennen muss. Der Mortirolo beim Giro, der ist auch noch sehr, sehr steil. Ja, der Angliru, das ist eigentlich so ein Ziegenpfad, den man dann Ende der 90er mal asphaltiert hat für die Vuelta. Und der Anstieg selber sind 12,5 Kilometer bei 10%. Die zweite Hälfte davon, also die letzten 6 Kilometer, haben aber sogar im Schnitt 13% mit bis zu 23% im Streckenabschnitt, der sich Cuenya de las Cabres nennt. Wir kennen die Bilder aus den letzten Jahren, als teilweise da auch Motorräder umgekippt sind oder mit überhitzter Kupplung dann am Streckenrand stehen blieben, weil die Fahrer fahren da halt, also selbst die Profis fahren da halt wirklich langsam. Die sind halt nicht viel schneller als 10, 12 km/h. Und die Etappe ist halt nicht so lang, ne? Mit trotzdem 5 Bergen, die aufwarten. Da bin ich mal gespannt, ob da jemand sich traut, mit seiner Mannschaft schon sehr, sehr früh das Tempo richtig zu forcieren oder ob sich alle doch aus Respekt vor dem Angliru so ein bisschen zurückhalten. Und ich habe mal nachgeschaut, bei den letzten 4 Malen, als der Angliru bei der Vuelta befahren wurde, also das war 2008, 2011, 2013 und 2017, fuhr der Fahrer, der später die Vuelta gewann, immer in die Top 3 der Etappe. Und das zeugt schon davon, dass man bei dem Anstieg ja sich keine Blöße geben darf. Also der schlechteste Gesamtsieger jemals war Jan Ullrich 1999, der ist damals Siebter geworden am Angliru.
Ansonsten alle besser platziert, da muss man also auf der Hut sein, aber man kann auch ein bisschen was riskieren, danach kommt nämlich der Ruhetag, da kann man vielleicht ein bisschen die Füße hochlegen, dann geht's aber danach in eine dritte Woche und dann wird's natürlich in die Entscheidung gehen und da geht's dann auch nochmal richtig brutal zur Sache, zum Beispiel auf der 16. Etappe in Einzelzeitfahren über 33,5 Kilometer Muros nach Mirador de Isado. Wie gesagt, Einzelzeitfahren über eine mittlere Distanz, aber auch auf einem Kurs, der zunächst erstmal tellerflach erscheint, mit bitterem Ende.
Mit einem ganz, ganz bitteren Ende. also wir kennen den Mirador de Isado eigentlich als Bergankunft. 2012 Joaquim Rodriguez dort gewonnen, 2016 Alexandre Genies, also Bergspezialisten. Du hast es gerade schon gesagt, der Anfang ist total flach und es rollt wahrscheinlich gut und da freut man sich, Mensch, ich komme ja gut voran. Und dann kommst du halt 1,5 Kilometer vor dem Ziel an diesen Schlussanstieg und das sind 265 Höhenmeter, die man überwinden muss. Und ich habe es mal in den Taschenrechner eingegeben, 17,7% im Schnitt. Also ich bin mal gespannt. Also Tag nach dem Ruhetag, nicht jeder hat die besten Beine. Große Frage ist natürlich, wechselt man da dann das Rad oder nicht? Es hat ja so ein bisschen Ähnlichkeit zum Zeitfahren bei der Tour de France nächstes Jahr, was da auf der 20. Etappe bei der Tour ansteht. Nur da ist dieser Anstieg zum Schluss zur Planche de Belleville, glaube ich, 5,6 Kilometer lang. Ob sich das jetzt bei 1,5 Kilometern lohnt, das Rad zu wechseln, ob man das wieder rausholen kann. Ja, der Anstieg ist halt nicht so lang wie die Planche de Belleville, aber deutlich steiler. Also da, ja, muss man mal gucken. Aber da kann man auf jeden Fall, also da ist kein Vorsprung sicher. Und wenn man da unten irgendwie 20, 30 Sekunden Vorsprung mit reinnimmt, aber im Flachen schon zu viel Kraft vergeudet hat, dann kann man das auch ganz schnell wieder verlieren, den Vorsprung.
Tag später gibt's ein flaches Finale, aber dafür eine wellige Etappe, auf der zwischen Lugo und Urense über 206 Kilometer Sprinter und Ausreißer sich wahrscheinlich so ein kleines Duell liefern. Wer wird sich am Ende durchsetzen? Das ist die große Frage, können wir jetzt noch nicht beantworten, aber eine der beiden Gruppierungen wird's schaffen.
Ja, denke ich auch. Geht so den ganzen Tag hoch und runter, immer so dritte Kategorie, die Bergwertung. Es ist auch die längste Etappe der Vuelta. Es sind aber auch nur, in Anführungsstrichen, 206 Kilometer. Also die Vuelta ist ja bekannt dafür, dass die Etappen nicht monströs lang sind. Es ist auch die einzige Etappe, die über 200 Kilometer lang ist im nächsten Jahr. Ich bin mal gespannt. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Sprinter sind noch im Rennen, wie sind deren Teams noch aufgestellt. Und es gibt auf den nächsten zwei Etappen eigentlich auch relativ gute Sprintchancen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass an so einem Tag dann doch die Ausreißer mal oder eines der letzten Male nochmal zu ihren, zu ihren Ehren kommen.
Und am 18. Tag, auf der 18. Etappe, da wird es mit den Ausreißern dann wahrscheinlich nichts, da sind die Sprinter nochmal dran, genauso wie am 19. Tag, also erstmal geht es auf der 18. Etappe von Moos nach Porto, also nach Portugal, erstmals seit 1997, dass die Vuelta wieder in Portugal ist, nach 23 Jahren gibt es ein Comeback und da fährt sie dann anderthalb Tage dran rum.
Genau, eine Etappe führt nach Portugal rein, eine führt wieder raus, sollte zweimal eine Angelegenheit für die Sprinter sein. Wobei die 18., also die erste von den beiden Etappen, die führt meistens am Atlantik entlang oder in der Nähe des Atlantiks, kann natürlich auch Wind eine Rolle spielen. Wissen wir nicht. Müssen wir aber natürlich, sollte man immer ein Auge auf der Windfahne behalten, denn es kann natürlich passieren, dass da Wind reinweht. Und wir haben es ja auch dieses Jahr bei der Vuelta gesehen. Ich meine, es war die 17., 18., eigentlich komplett flacher Tag oder fast komplett flacher Tag und dann wurde da irgendwie ein 56er Stundenmittel gefahren. Das kann halt dann auch mal passieren. Du freust dich eigentlich auf einen ruhigen Tag im Feld und dann ist da 178 Kilometer Messer zwischen die Zähne und Vollgas.
Und Messer zwischen die Zähne musst du dann auch auf der 20. Etappe nehmen. Sequeiros geh nach Alto de la Covatia. 176 Kilometer, siebte und letzte Bergankunft und es geht nochmal auf fast 2000 Meter hoch.
Ja, und das ist auch eine Etappe, es ist halt die letzte richtige ernsthafte Etappe. Danach gibt es ja nur noch die nach Madrid, was ja so ein bisschen wie bei der Tour immer ein Schaulaufen anfangs ist und man sich eigentlich nicht mehr in der Gesamtwertung die Plätze streitig macht. Deswegen glaube ich, die 20. ist nochmal, wer noch kann, der wird alles versuchen, um irgendwie noch den Vuelta-Sieg möglich zu machen oder es wenigstens noch aufs Podium zu schaffen. Und das ist halt ein Terrain, was so ein bisschen zu so einer Alles-oder-Nichts-Attacke einlädt. Also ich glaube, dass wir da schon einen großen Kampf um die Ausreißergruppe sehen werden, dass die großen Teams alle versuchen werden, ein, zwei Mann zu platzieren. Also ich denke da gerade so an Movistar, an Astana, Ineos, Jumbo-Visma. Das sind so die Teams, von denen ich glaube, dass die da schon versuchen, je nachdem, wie die Konstellation natürlich im Gesamtklassement ist, auf der Hut zu sein. Und dann, ja, der Schlussanstieg an sich, der ist natürlich auch hart. und mit auf über fast 2000 Meter hoch, auch entsprechend schwer. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Etappe, wo man auch, wenn man als Führender im roten Trikot an dem Tag keine guten Beine hat und auch keine gute Mannschaft zur Seite, dann kann man da noch richtig durchgereicht werden.
Also da fällt auf jeden Fall die Entscheidung im Gesamtklassement auf der 20. Etappe, 21. Etappe nach Madrid über 125 Kilometer. Was für die Sprinter ein Schaufahren dann für die möglichen Sieger dann auf der Vuelta 2020. Kurze Pause hier bei Radio Tour und dann schauen wir nochmal, wem diese Streckenführung dann liegen könnte. Wir wissen natürlich noch nichts über das Starterfeld, aber ein bisschen spekulieren ist auf jeden Fall erlaubt hier bei uns in der Sendung.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplin, Männer.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.
Erik Gutglück und Malte Asmus mit der letzten Etappe von Radio Tour in dieser Vuelta 2020 Vorschau. Wir haben die Strecke uns angeschaut, ein paar Punkte da auch erwähnt. Erik, bevor wir drauf eingehen und sagen, wem diese Streckenführung liegt, die Schlüsselstellen müssen wir vielleicht nochmal rausstellen. Alberto Contador, ich hatte das Zitat eingangs erwähnt, hatte ja gesagt, es gibt viele Gelegenheiten, das Rennen in die Hand zu nehmen und auf den Kopf zu stellen. Wir haben es eben schon so ein bisschen erwähnt, aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, also die Bergankünfte sind es natürlich vor allem, die dann da das Wohl und Wehe letztlich ausmachen.
Genau, und da möchte ich vor allem den Col du Tourmalet und den Angliru rausstellen. Das sind aus meiner Sicht so die beiden Etappen, die sich um dieses Prädikat Königsetappe, was man ja mal ganz gerne sucht bei so einer Grand Tour, wo sie sich beide mit sehr guten Aussichten drauf bewerben. Das zu werden. Ja, es gibt aber trotzdem dann auch so im Baskenland gibt es immer mal so ein, zwei Etappen, die auch gefährlich sind, gerade wenn halt das Wetter schlecht ist. Also wir dürfen auch nicht vergessen, die Vuelta bewegt sich eigentlich fast nur im Norden Spaniens. Also Madrid ist fast schon der südlichste Punkt und Madrid liegt ja sehr zentral auf der Iberischen Halbinsel. Und das heißt, wir werden nicht, wie sonst manchmal bei der Vuelta, oder höchstwahrscheinlich nicht, jetzt so diese Temperaturen mit 35 oder 38 Grad in Andalusien erleben, sondern das kann halt schon viel mit Nebel und Regen und Wind zu tun haben. Gerade wenn ich an den Angliru denke, ich kann mich an keine Vuelta erinnern, wo der Angliru gefahren wurde und dort war strahlend blauer Himmel. Da war immer Nebel, gerne war es auch mal nass. Und das liegt natürlich dem einen Fahrer mehr, dem anderen weniger. Deshalb ist es vielleicht am Ende gar nicht mal eine Bergetappe, die über Sieg oder Platz 2 entscheidet, sondern vielleicht ist es auch eine flachere Etappe, wo dann aber auf einmal Wind oder Regen entscheidende Rolle spielen. Wir haben es ja auch bei der Tour diesen Sommer gesehen. Ich weiß gar nicht, ich meine, es war die 10. Etappe. Thibaut Pinot verliert 1 Minute 40 auf einer relativ flachen Etappe auf der Windkante. Hätte man vorher auch nicht gedacht. Das hat dort für mehr Unterschied gesorgt als die ganzen Bergankünfte.
Dann schauen wir mal auf die Fahrer, für die diese Strecke vielleicht passen könnte, obwohl wir eben noch nicht wissen, wer wirklich die Vuelta fahren wird dann am Ende. Was schätzt du denn?
Also Jumbo-Visma hat ja gestern, meine ich, bekannt gegeben, gestern oder heute Vormittag, dass Steven Kreuzweig die Vuelta fahren wird. Macht ja auch Sinn, Tom Dumoulin soll ja den Giro in Angriff nehmen, Primoz Roglic die Tour. Und da ist Steven Kreuzweig einer, dem das Profil jetzt auf jeden Fall nicht, oder es kommt ihm auf jeden Fall entgegen, sagen wir es mal so. Denn zum Auftakt Mannschaftszeitfahren, da zählt er mit seiner Truppe mit zu den Sieganwärtern. Das Einzelzeitfahren ja, das wird er wahrscheinlich nicht gewinnen, aber da wird er jetzt auch nicht allzu schlecht abschneiden. Und dass er Berge fahren kann, hat er ja bewiesen. Ne? Also er war ja auch beim Giro schon mal ganz knapp vorm Gesamtsieg. Bei der Tour letzten Sommer war er Dritter. Ist jetzt so einer von denen jetzt erstmal relativ fix ist, dass er die Vuelta wohl fahren wird. Romain Bardet ist ja auch im Gespräch. Da muss man natürlich mal gucken. Für den ist natürlich das Einzelzeitfahren und auch das Mannschaftszeitfahren mal gar nichts. Andererseits gibt's die Etappe nach Frankreich, wo er sicherlich sehr, sehr motiviert sein wird. Und wir müssen natürlich auch generell schauen, wer von den Klassementfahrern fährt die Vuelta tatsächlich auf Gesamtklassement und wer fährt sie als WM-Vorbereitung. Weil das WM-Rennen ist ja auch sehr, sehr bergig. Nächstes Jahr in Martigny in der Schweiz. Könnte ich mir vorstellen, dass dann gerade auch so ein Romain Bardet vielleicht sogar am letzten Ruhetag dann sagt, merci beaucoup, au revoir. Ansonsten Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez, Bauke Mollema, Davide Formolo und Rafael Majka sind bis jetzt so, was man gerüchteweise gehört hat, die Fahrer, die wir erwarten können. Ich denke, was ich auch vorhin schon gesagt habe, Movistar und Ineos, die werden auf jeden Fall auch auf Gesamtsieg fahren wollen. Zum Beispiel so ein Richard Carapaz, ein Alejandro Valverde, vielleicht auch ein Egan Bernal. Da muss man halt gucken, wie der Giro und die Tour verlaufen und generell die Saisons der einzelnen Fahrer. Da kann sich natürlich noch viel verschieben.
Und da die Vuelta ja als dritte der großen Touren terminiert ist, ist sie natürlich auch dann immer auch gut dafür, dass zum Beispiel mal Namen einfach da auftauchen können, mit denen vorher vielleicht keiner so gerechnet hat, weil eben einige große Stars nicht mitfahren, aber weil ja manche dann eben auch noch die Beine haben, weil sie vorher dann eben den Giro und die Tour vielleicht auch nicht gefahren sind. Gab es in der Vergangenheit ja öfter mal, dass da doch mehr oder weniger No-Names dann durchstarten konnten.
Ja, wir hatten eigentlich in den letzten Jahren immer jemanden auf dem Podium, wo man jetzt, ja, die jetzt keine überkrasse Überraschung waren, aber die man jetzt auch nicht unbedingt da vorher hingetippt hätte. Also so 2016 Esteban Chaves war Dritter, unter anderem vor Alberto Contador. 2017 war Ilno Zakarin Dritter, 2018 war Enric Mas sogar Zweiter. Dieses Jahr Tadej Pogacar. Ja, wie du schon gesagt hast, ne, die Saison ist lang und manch einer, der sich vorher ein bisschen zurückgehalten hat, der hat dann bei der Vuelta auf einmal die Chance, vielleicht auch mal als Kapitän sich mal ausprobieren zu dürfen. Das ist ja für viele der Klassementfahrer oder für angehende Klassementfahrer ist ja die Vuelta oft so ein Sprungbrett, um es mal zu versuchen, wie weit es gehen kann über 3 Wochen. Deshalb ist da immer eine Überraschung drin. Und vielleicht ist es sogar nächstes Jahr dann ein Marc Soler bei Movistar zum Beispiel. Dem würde ich sowas zutrauen, dass er da mal Richtung Podium fährt.
Vielleicht ist es auch dann bei der Vuelta 2020 was für Pascal Ackermann, zumindest mal diese flachen Tage in den Niederlanden.
Auf jeden Fall. Also ist ja schon angekündigt worden von Bora Hansgrohe, dass Pascal Ackermann nächstes Jahr 2 Grand Tours fahren wird, nämlich den Giro, wo er ja dieses Jahr schon 2 Etappen und das Punktetrikot gewonnen hat. Nächstes Jahr dann noch die Vuelta dazu. Und ja, in den Niederlanden Radfahren heißt oft, dass es im Sprint zu Ende geht. Er kommt auch gut über so diese welligeren Etappen. Also selbst wenn wir dann in Spanien sind, ich traue ihm auf jeden Fall einen Etappensieg zu. Und das wird auch auf jeden Fall sein Ziel sein. Also er fährt da nicht hin, um irgendwie mal ein paar schöne Top-10-Plätze mitzunehmen. Man muss natürlich gucken, wie die Konkurrenz aussieht. Wenn da ein Dylan Groenewegen, ein Caleb Ewan und ein Elia Viviani sagen, die Vuelta ist aber sehr, sehr sprinterfreundlich, da fahren wir mal mit, dann ist die Konkurrenz natürlich groß. Aber nach dem, was Pascal Ackermann letztes Jahr und vor allem auch dieses Jahr gezeigt hat, muss er da jetzt irgendwie sich nicht hinten anstellen. Also da kann er auf jeden Fall Ansprüche anmelden, da eine Etappe zu gewinnen und vielleicht sogar auch 2.
Ansprüche für Wildcards stellen auch einige Teams an. 2 sind noch offen. Was glaubst du, an wen gehen die? Eher spanische Zweitdivisionäre bevorzugt?
Das ist wirklich schwierig. Da geht es ja auch um die Frage mit Corendon Circus, dem Team von Mathieu van der Poel. Der wollte ja nächstes Jahr die Vuelta gerne fahren. Jetzt hat ja am Wochenende der Renndirektor der Vuelta schon gesagt, ja, das funktioniert aber nicht, denn wir haben nur noch 2 offene Wildcards und es gibt allein 3 spanische Zweitdivisionäre, die sich bewerben. Und Burgos Beache, die waren ja dieses Jahr schon sehr erfolgreich bei der Vuelta. Angel Madrazo hat eine Bergankunft gewonnen und auch lange das Bergtrikot getragen. Wäre halt schon komisch, wenn die Mannschaft nicht wieder eingeladen wird. Bin ich mal gespannt, ob da so der, ich sag mal, der spanische Nationalismus siegt, dass man die beiden Wildcards an die heimischen Teams vergibt oder ob man sich einen sehr, sehr interessanten Fahrer, der natürlich auch ein großes Medieninteresse auf die Spanien-Rundfahrt legen würde, holt oder ins Starterfeld holt, nämlich Mathieu van der Poel. Ich persönlich, wenn ich entscheiden müsste, ich würde lieber Mathieu van der Poel bei der Vuelta sehen. Ich glaube, da geht es den meisten so, die das Ganze jetzt nicht durch die spanische Brille beurteilen. Aber ich habe es leider nicht zu entscheiden. Ich bin gespannt, wie sich da entschieden wird.
Wir warten es ab, werden es bei gegebener Gelegenheit dann kommentieren und einschätzen. Hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de. Das war sie, unsere Vuelta-Vorschau 2020. Ist ja noch ein bisschen hin, 14. August. Da hat es noch ein bisschen Zeit, natürlich das Teilnehmerfeld zu sortieren, sich Gedanken zu machen über mögliche Sieger. Das können wir dann zu gegebener Zeit alles noch machen. Und vorher gibt es ja noch den Giro, gibt es die Tour, gibt es noch viel Radsport, was wir besprechen können hier bei uns in der Sendung. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und natürlich vielen Dank an unseren Experten, an Erik Gutglück.
Ja, sehr gerne und ich würde sagen, bis davor steht ja noch Weihnachten und das neue Jahr an und dafür natürlich dir, lieber Malte und allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und schöne Tage.
Das wünsche ich dir und euch auch und natürlich auch unserem Kollegen Marc, der heute nicht mit dabei war, aber natürlich beim nächsten Mal sicherlich wieder mit von der Partie sein wird. Marc Winninghoff, unser zweiter Experte hier in der Sendung, der ansonsten natürlich immer eifrig mit uns mitdiskutiert und wie gesagt, beim nächsten Mal hoffentlich dann wieder mit dabei ist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk. In Kooperation mit Radsportnews.com. Auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.